Ihr dürft wieder den Titusbrief aufschlagen mit mir. Und zwar, ja, gibt es der Text dieses Mal leider so her und lässt ihn nicht abwenden, dass es etwas zerstückelt ist. Ich habe noch aus dem Kapitel 2, bin ich euch noch den allerletzten Vers schuldig. Es ist nicht so, dass der fehl am Platz stünde, aber doch ein thematisch etwas eine andere Blickrichtung hat. Deshalb werde ich jetzt erstmal nur den Vers 15 mit euch betrachten und dann den Beginn von Kapitel 3. Als kleiner Rückblick, Kapitel 2 war das Thema, und das trifft uns nun auch wieder in Kapitel 3, ja, welches Leben denn dem Glauben entspricht. Kapitel 3 hat den schönen Vorzug, dass dort noch viel mehr die Beziehung von Leben und Glaube, diese Verbindungen gezogen werden. Und in Kapitel 2 war es auch so, in Kapitel 2 war auch mehr der Schwerpunkt, dort ging es darum, wie haben sich die an Jesus Gläubigen untereinander zu verhalten. Und in Kapitel 3 ist dann, also zumindest in den ersten 8 Versen, die Blickrichtung, wie haben wir uns gegenüber denen, ja, den anderen, den außerhalb der Gemeinde gegenüber zu verhalten. In beiden Kapiteln haben wir sowohl ganz klare, scharf umrissene, praktische Anweisungen für das Leben und genauso einen Bezug auf das Evangelium, auf die Lehre, die wir glauben, durch die wir gerettet wurden. Und zwischen diesen beiden größeren Blöcken steht Vers 15, Titus 2, Vers 15, wo es heißt, dieses sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich geringschätzen. Und dieser kleine Einschub sollte nicht vernachlässigt werden in diesem ganzen Thema. Nun, zuerst, ja, das, was hier, ja, hier steht, dieses sollst du lehren. Was ist dieses? Eben genau das, was ich gerade beschrieben habe. Sowohl die Lehre als auch die Lehre, wie wir zu leben haben. Das, was das Wort Gottes über Jesus und über Gott sagt, als auch das, was es darüber sagt, wie wir zu leben haben in dieser Welt. Dies. Und es geht ja nicht um alle möglichen Randthemen der Schrift, sondern eben um den Kern der Geschichte. Das erstens, ja, das, was Gott ausmacht, das, was rettet und auch das, was er von uns darum fordert. Dieses sollst du lehren, mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Lehren, das ist, in anderen Übersetzungen steht einfach reden. Warum? Hat auch eine Bedeutung, denn damit beschränkt es das nicht so rein auf dieses Predigen, auf dieses ich stehe hier vorne und spreche jetzt zu euch und ihr sitzt da und hört mir zu, sondern auch das Zwischenmenschliche. Es geht hier nicht nur um Frontalverkündigung, sondern auch darum, wenn ja Miriam, Jona am Dienstag zu Hause bei irgendeiner Sünde erwischt, dann soll sie ihn dort genauso lehren und ermahnen und zurechtweisen, wie das von hier vorne geschehen soll. Lehren oder reden. Ermahnen, ja, schon oft gehört, kann auch mit Trösten übersetzt werden. Eine gute Umreißung dieses Wortes ist einfach alles, wobei ich versuche, durch Worte auf jemand anderen einzuwirken. Jemanden, und im besten Fall eben auf ihn einzuwirken, treuer Jesus nachzufolgen. Entweder indem ich ihr sage, hey du, das ist falsch, oder indem ich sage, hey du, mach das weiter. Ermahnen und ermutigen. Und zuletzt überführen, ja, gleiche Bedeutung wie im Deutschen, ja, ein Straftäter wird überführt, indem ich ihm nachweise, was du machst, ist falsch. Oder, ja. Lehren, ermahnen und überführen. Und zwar mit allem Nachdruck. Und das ist das Wort für, das Wort kann auch mit Befehl wiedergegeben werden. Befehlend. Ja, das ist keine Vorschläge, es sind keine Vorschläge und Lebenstipps, die das Wort Gottes gibt, sondern Gebote Gottes. Und zuletzt noch die Anfügung, niemand soll dich geringschätzen oder verachten. Niemand darf sich Christ nennen, aber die Lehre verachten oder verlachen. Wenn ein Christ zu dir kommt, und du bist auch ein Christ, und er fordert von dir an einer Stelle Gehorsam gegenüber Gottes Wort ein, und sagt, Gottes Wort sagt das und du machst das, dann darf das nicht leichtfertig abgetan werden. Sogar wenn du denkst, das stimmt nicht. Das darf nicht leichtfertig abgetan werden. Ich habe in meiner Bibelschulzeit von einem Verkündiger geredet, ich weiß leider nicht mehr wer, von einem Verkündiger gehört. Und der irgendwie kritisiert wurde von einem anderen Verkündiger. Und dieser andere war allgemein so, dass er sehr viel alle möglichen anderen als Ungläubige bezeichnet hat. Und er hat dann von ihm gesagt, er sei gar nicht richtig bekehrt und gläubig. Und auch wenn das vielleicht jetzt etwas überspitzt wirkt, aber seine Reaktion war zu sagen, ich muss mich prüfen, ob das stimmt. Und es bedeutet einfach, jede Kritik ernst zu nehmen erstmal und vor Gott zu tragen. Natürlich heißt das nicht, jeder hat recht, der einen kritisiert. Und man kann dann auch jemanden erwidern und sagen, nein, das sehe ich anders. Aber niemals Kritik, die aus dem Wort Gottes kommt, leichtfertig abweisen. Soviel zum Inhalt. Was sagt uns dieser Vers aus? Und zum einen sagt er uns über diese Wahrheiten, von denen, um die es geht, dass sie ungeheuer wichtig sind und deshalb nicht in irgendeiner Form, ja, verachtet werden dürfen. Er sagt uns aber auch etwas über die Gemeinde aus, was die Gemeinde ist und wie sie funktioniert. Er sagt uns, dass die christliche Gemeinde keine Organisation ist, kein unverbindliches Zusammenkommen, die unverbindliche Lebensvorschläge und Tipps weitergibt, sondern eine Gemeinschaft, die zusammenkommt, weil sie sich dem Evangelium verpflichtet hat. Und deshalb bedeutet das auch über das Miteinander in der Gemeinde, dass jeder hier dem anderen gegenüber verpflichtet ist, über sein Leben Rechenschaft abzulegen. Jeder, ja, so wie es an anderer Stelle heißt, jeder, der den Herrn bekennt, dass er an ihn glaubt, ist auch verpflichtet zu wandeln, wie er gewandelt hat. Und er ist daher auch verpflichtet, Rechenschaft darüber zu geben. Und damit gibt uns dieser Vers einerseits eine, ja, Aufforderung, eine Aufforderung, einander auch zu ermahnen, wie wir das schon mal hatten, in Matthäus 18. Aber als ich das damals behandelt habe, ist mir im Anschluss eine andere Sache umso wichtiger geworden. Ja, denn zum einen fordert das Wort von uns, dass wir voneinander das einfordern, dass wir bereit sind, auch einander anzusprechen und zu konfrontieren. Aber zum anderen fordert das auch ganz klar, dass wir bereit sind, so etwas anzunehmen. Und ich glaube, ja, diese Kultur, die das Wort eigentlich von uns will, dieses Miteinander, das einander wirklich anspornt im Glauben, sodass wir diesen Weg gemeinsam gehen, fordert auch ganz stark, dass wir bereit sind, das anzunehmen voneinander. Stichwort Kritikfähigkeit. Ja? Und ich weiß selber, dass ich da nicht immer, ja, vorbildlich war darin. Ich sage es ganz ehrlich, mein natürlicher Mensch mag es nicht, kritisiert zu werden. Und ich glaube, das geht vielen hier so. Das mögen die wenigsten. Aber der neue Mensch, ja, der Gläubige bekennt eigentlich, ich bin schlecht und sollte deshalb ständig bereit sein, anzunehmen, ja, es ist gut möglich, dass ich mich irgendwo falsch verhalte und es vielleicht nicht mal merke. Kritikfähigkeit und einander ermahnen sollten die Gemeinde kennzeichnen. Das sagt uns dieser Vers. Und gerade in Bezug auf diese Wahrheiten, von denen wir sprechen, von denen wir die letzten Male gesprochen haben, von denen wir weiterhin sprechen und auch die sonst das Wort an vielen Stellen lehrt, sollten wir diese Tugenden lernen und auch ausleben. Das war der erste Streich. Ich habe es mir überschrieben mit Bonusmaterial, weil der zweite Teil doch der weitaus größere ist. Und nun beginnen wir mit Kapitel 3. Und Kapitel 3 formt zuerst mal die ersten 8 Verse ein zusammenhängendes Thema. Wir werden die nicht alle umfänglich heute behandeln, aber ich möchte doch erstmal alle vorlesen und auch dann noch eine Einführung in alle geben, bevor wir dann, ja, je nachdem, wie viel es noch reicht, anfangen, in die Detailbetrachtung hineinzugehen. Titus 3, die Verse 1 bis 8 möchte ich jetzt einmal vorlesen. Erinnere Sie, dass Sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit. Dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, die er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Glaubwürdig ist das Wort, und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Das ist der gesamte zusammenhängende Text. Das ist der gesamte zusammenhängende Text, und überschrieben habe ich mir das Ganze mit der Christ und die Welt. Wie gesagt, hier geht es jetzt darum, wie verhalten gegenüber denen, die nicht an Christus glauben. Die Bibel gibt uns da, setzt es als einen klaren Kontrast. Er sagt, Johannes 15, 19, dass wir nicht von dieser Welt sind, ja, wir gehören nicht mehr dazu, aber in Johannes 17, 11, dass wir noch in dieser Welt sind. In der Welt, aber nicht von der Welt. Ein oft gepredigtes Prinzip. Gott sieht die Welt an und für sich als in Feindschaft gegen ihn lebend an. Ja, die Menschheit lehnt sich auf gegenüber Gott, auch wenn sie das nicht immer wahrhaben will. Aber er sieht die Gemeinde als solche an, die er von dort herausgerettet hat, die nicht mehr Teil dieses gegen ihn in Feindschaft lebenden Konstruktes sind. Und wir haben nun die Verantwortung, in dieser Welt zu sein, und zwar hier Licht und Salz zu sein, uns zu unterscheiden. Ja, Salz schmeckt man raus, Licht sieht man raus. Aber eben auch insofern Licht zu sein, dass wir der Welt eben den Weg zu Gott weisen. Wir haben eine Verantwortung gegenüber dieser Welt, aber genauso auch gegenüber Gott, dass wir eben nicht wieder gleichförmig werden mit dieser Welt. Und das beste Bild, das ich dafür kenne, ist das des Bootes. Ein Boot muss ins Wasser, denn ja, das ist sein Sinn, sonst hat es seinen Sinn verloren. Aber das Wasser darf nicht ins Boot, denn sonst geht das Boot unter und das ist schlecht. So muss die Gemeinde in die Welt, aber die Welt nicht in die Gemeinde. Christ und Gemeinde. Und auch über dieses Thema würde sich genug predigen lassen, aber Paulus hat ja eine andere Stoßrichtung innerhalb von dieser Beziehung, nämlich geht es hier um die Fragestellung, wie verhalten wir uns gegenüber dieser Welt, aus der wir herausgerettet wurden? Wie verhalten wir uns ihr gegenüber? Ja, hier geht es jetzt nicht darum, dass wir uns absondern sollen, das sollen wir. Nicht, dass wir ihr das Evangelium verkündigen sollen, das sollen wir. Aber hier geht es darum, wie verhalten wir uns in unserem sozialen Leben gegenüber der Welt. Und ich möchte zwei Beispiele nennen, die zeigen, wie wichtig das ist, was für einen Unterschied das macht. Ja, die eine Geschichte, da geht es um eine Gruppe von Trinkern, die im Wirtshaus sitzt und dort sich eben betrinken und währenddessen über ihre Frauen reden und mehr schimpfen als reden. Aber einer sitzt da und sagt, er hat keinen Grund, sich zu beklagen. Die anderen lachen und sagen, so, das gibt's doch nicht. Er aber sagt, aber sicher, ich bin gewiss, wenn ich mitten in der Nacht ihr befehlen würde, sie soll aufstehen und mir etwas zu essen kochen, so würde sie es tun, ohne ein Wort der Widerrede. Die anderen glauben ihm das nicht, lachen laut und sagen, komm, wir machen eine Wette, wenn wir jetzt zu dir heimgehen, deine Frau wird dich anschreien, wie es unsere machen würden. Und er sagt, gesagt, getan, sie gehen dorthin, mitten in der Nacht, vielleicht 2 Uhr. Er weckt seine Frau und sagt, geschwind, Frau, steh auf und koch uns einen guten Kaffee, ich habe Gäste mitgebracht. Gäste erwarten jetzt eine keifende und verschlafene Frau anzutreffen. Stattdessen hören sie erstmal nichts. Nach kurzer Zeit hören sie Porzellangeklimper und kurz nochmal darauf sehen sie eine freundliche Frau, die hereinkommt und ihnen Kaffee serviert. Einer der Männer, langsam beschämt, fragt, wie können Sie nur so freundlich zu solchen Leuten sein, wie wir es sind? Wie bringen Sie das fertig? Die Frau antwortet: Ich sehe mit Schmerzen, dass mein Mann tut, was er tut, um sich zu ruinieren. Er hat nur ein Leben, ein ewiges gibt es ja für Trinker nicht. Da möchte ich ihm nun das Erdenleben, das er nur hat, und sich das obendrein auch noch verkürzt, so angenehm wie möglich machen. Und ja, die Geschichte geht weiter, dass die Männer sich langsam verziehen und der Mann tief gerührt ist von dem Verhalten und den Worten seiner Frau und sich daraufhin bekehrt. Aber es war das Verhalten ihm gegenüber, einem rücksichtslosen Mann, das ihn letztlich zu Christus geführt hat. Das Gegenbeispiel dafür ist eine Geschichte von Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi erzählte, wie er nahe dran war, sich zu Christus zu bekehren. Durch das Lesen der Bibel, vor allem der Evangelien, sei er hier die Lösung des ungerechten Kastensystems in Indien. Am Sonntag betrat er eine Kirche, um anschließend mit dem Pastor über verschiedene Fragen mit ihm zu sprechen. Der Platzanweiser jedoch hinderte ihn, Platz zu nehmen, und schickte ihn zu seinen Leuten. Gandhi kam nie wieder und sagte: Wenn auch die Christen solche Unterschiede machen, kann ich auch Hindu bleiben. So hier war es das negative Verhalten von Christen, das einen Menschen abgeschreckt hat vom christlichen Glauben. Also wir sehen, sehr viel hängt daran, nicht nur, was sagen wir den Leuten, sondern wie verhalten wir uns gegenüber den Leuten außerhalb der Gemeinde. Und dazu gibt er in Vers 1 und 2 von Kapitel 3 hier nun praktische Anweisungen. Und in den Versen 3 bis 8 begründet er diese Anweisungen aus dem Evangelium heraus. Und das ist der besonders tiefe Wert dieses Abschnitts. Und deshalb möchte ich einmal jetzt den gesamten Abschnitt durchgehen, bevor wir uns dem Einzelnen widmen. Worum geht es? Zuerst mal möchte ich euch nochmal auch wirklich überzeugen, dass es hier wirklich speziell um den Umgang mit der Welt geht. In den praktischen Anweisungen sehen wir erstmal, weil man könnte ja auch sagen, ja, nicht verlästern, nicht streitsüchtig sein, das gilt ja überall. Wie kommst du jetzt drauf, dass es hier speziell, dass wir uns speziell darauf konzentrieren müssen, wie wir uns mit den Menschen außerhalb der Gemeinde, ja, mit ihnen umgehen sollen? Zum ersten beginnt es mit Regierenden und Obrigkeiten. Und damit ist unsere zivile Umgebung schon mal angesprochen, ja. Das ist nicht, wir haben keine christliche Regierung und hatten sie auch damals nicht. Es geht einfach um unser soziales Umfeld. Und dann heißt es zweimal, einmal im Anfang von Vers 2, dass wir niemand verlästern sollen, das heißt gar niemand, egal was er glaubt und denkt und woher er kommt. Und zum anderen, dass wir allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen sollen. Es geht einfach um alle Menschen. Nicht nur wie davor, wo es viel um das Zusammenleben in der Gemeinde ging, sondern es geht um alle Menschen. Und dann, in Vers 3 wird dann eben auch nochmal dieser Unterschied deutlich gemacht, wenn es dann heißt, denn auch wir waren einst unverständig. Ja? Und damit macht ihr klar diesen Unterschied. Wir sind Christen, ja, wir kennen jetzt den Herrn und versuchen, ihm gemäß zu leben. Aber wenn wir mit Menschen konfrontiert sind, die das nicht tun und nicht versuchen, dann müssen wir uns daran erinnern, dass es auch mal so war. Also es geht speziell um die Konfrontation mit Menschen, die eben nicht von Herzen versuchen, dem Herrn und seinem Wort gehorsam zu sein. Und das gibt uns auch gleich nochmal einen tieferen Einblick, wen wir jetzt vor Augen haben sollen, wem gegenüber wir uns so verhalten sollen jetzt. Nämlich Menschen, die eben genau anders sind. Die eben, mit denen wir konfrontiert sind und die uns begegnen als unverständig, ungehorsam, in die Irre gehend, mannigfachen Lüsten und Vergnügen dienend, in Neid und Bosheit lehnend, verhasst und einander hassend zu sein. Das ist in diesem Moment unser Gegenüber. Ja, das stellen wir uns nicht als Perfekte dar, ja, nicht das, aber wir sollten wirklich mit großem Schmerz bekennen, wenn es wirklich so ist, dass wir auch hier drin sagen könnten, dass hier manche verhasst und einander hassend sind. Das darf nicht sein. Aber wir müssen uns zumindest darin unterscheiden, dass wir das auf gar keinen Fall wollen und uns oftmals einer Welt gegenüber sehen, die das für in Ordnung befindet. Es geht darum, wie verhalte ich mich Menschen gegenüber, die eben nicht versuchen, diese Dinge zu praktizieren, die Paulus hier fordert. Wie verhalte ich mich gegenüber einer Regierung, die gottlos ist, die Gott nicht fürchtet, mit keiner Faser, und darum auch ihre Gesetze so macht, aus ihrer Gottlosigkeit heraus. Wie verhalte ich mich gegenüber, ja, wie in der Geschichte, einem Ehemann, der mich um 2 Uhr nachts rausschmeißt, um seinen Saufkumpanen einen Kaffee zu machen? Oder sonst, wie verhalte ich mich gegenüber meinen Nachbarn, die unverschämt sind, die bis mitten in die Nacht Musik laut laufen lassen, dass ich nicht schlafen kann? Wie gehe ich mit Menschen um, die mir gegenüber eben sich auch sündig und rücksichtslos verhalten und sich eben nicht mit der Bibel ermahnen lassen? Ja, wenn ich zu denen hingehe und sage, du, die Bibel sagt, du sollst das und das machen. Ja, ein Christ sagt dann hoffentlich, ja, ich tue Buße darüber, aber jemand, der kein Christ ist, wird sagen, mir egal, was in deiner Bibel steht. Wie gehe ich damit um? Und in den ersten 2 Versen sagt uns Paulus, was wir tun sollen. Und in den restlichen Versen sagt er uns, warum wir das tun sollen. Und das ist sehr wichtig, weil gerade in diesen Situationen unser Herz in der Regel in die falsche Richtung zieht. Ja, keiner, wenn er, oder jeder von uns wahrscheinlich, wenn er um 2 Uhr nachts rausgeschmissen wird, hat keine Lust, jetzt freundlich Kaffee zu servieren. Sondern zu meckern und wieder ins Bett zu gehen. Warum sollten wir anders handeln? Warum sollte diese Frau wirklich aufstehen und Kaffee servieren? Und die Begründung kommt eben jetzt. Und ich möchte es runterbrechen auf 4 Gründe, die sich aus dem Evangelium ableiten. Und der erste ist, wir selbst waren hassenswert. Wir waren genauso. Jedes Mal, wenn ein Christ mit dem Finger auf jemand anderen zeigt und ihn beschuldigt für etwas, zeigt das Evangelium mit 10 Fingern zurück. Du selber. Gott zeigt zurück und sagt, dich habe ich doch genau so vorgefunden. Und daran erinnert uns Paulus, auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen. Wir waren verhasst, andere haben uns gehasst, aus gutem Grund, und wir haben auch einige Leute gehasst. Wir waren genauso verabscheuungswürdig wie jeder, vor allem für Gott, wie jeder, den wir als verabscheuungswürdig empfinden, der sich uns gegenüber schlecht verhält. Wir waren auch, nur an diesem Wort, um es mal an diesem Wort aufzuhängen, wie gesagt, ich gehe noch in die Detailauslegung, wir waren unverständig, wir waren ohne jeden Sinn, weil es geht jetzt ja speziell Gott gegenüber, wir hatten überhaupt keinen Sinn dafür, was Gott von uns fordert, warum er das fordern darf und wie schlimm es ist, wenn wir es nicht tun. Wir hatten gar keinen Sinn für Gottes, kein Verständnis für Gottes Heiligkeit. Kein Sinn dafür, warum es schlimm ist, einen Tag lang ihn zu ignorieren. Wir waren ihm, Gott gegenüber, wie ein Mensch, der zu dir kommt, dir ins Gesicht spuckt und sich danach fragt, warum du dich jetzt so aufregst. So waren wir Gott gegenüber mit unserer Sünde. Und darum fällt es dem natürlichen Menschen auch so schwer, dass Gott so krass reagiert mit ewiger Hölle auf unser Leben. Wir haben kein Verständnis dafür, aber das ist unser Fehler und nicht Gottes Fehler. Wir waren wirklich für Gott hassenswert. Und wenn du jetzt selbst mit Menschen konfrontiert bist, die in deinen Augen hassenswert bist, dann denke daran, dann weißt du, wie sich Gott gefühlt hat, als er dein Leben betrachtet hat. Und es leider manchmal heute noch sieht, wenn er es betrachtet. Beziehungsweise kannst du es ein weniger ahnen, denn wir werden nie ganz Gottes Heiligkeit nachempfinden können. Wir waren selbst nicht besser. Das Evangelium zeigt mit 10 Fingern zurück. Aber, Vers 4, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien. Obwohl wir so waren, ist Gott uns mit Freundlichkeit und Menschenliebe begegnet. Freundlichkeit, er hat großzügig über andauerndes Fehlverhalten hinweggesehen. Hat es großzügig ertragen. Und er ist uns mit Menschenliebe begegnet. Das heißt, er hat uns geliebt, einfach weil wir Menschen sind. Er hat die Menschheit geliebt, obwohl nichts Gutes an ihr war. Einfach, weil sie Menschen sind. Und diese Liebe ist erschienen. Ja, dieses kleine Wort ist wichtig. Sie ist nicht einfach irgendwo verborgen geblieben. Ja, irgendwo liebe ich sie doch, auch wenn ich sie jetzt verdamme, sondern sie ist erschienen. Sie ist tätig geworden. Gott ist gekommen. Christus ist erschienen. Gott hat seine Liebe in Taten ausgelebt uns gegenüber. Und das ist eben, was von uns gefordert ist, wenn wir eben allen Menschen alles Sanftmut erweisen sollen und zu jedem guten Werk bereit sein sollen. Wir sollen auch, also nicht, dass jetzt alle Menschen, jetzt nicht hier zu sehr schwarz-weiß zu malen, manche von unseren Mitmenschen sind sehr uns gegenüber sehr freundlich, aber auch wenn wir mit verabscheuungswürdigen Menschen zu tun haben, und wenn es nur für uns ist, weil sie gerade auf unsere unsere Ticks anspringen und gerade das falsch machen, was wir für wichtig halten, genau dann sind auch wir gefordert, Freundlichkeit und Menschenliebe zu erweisen. Großzügig über Fehlverhalten hinwegzusehen und Liebe tatkräftig werden zu lassen. Warum? Weil Gott genauso gehandelt hat. Und das Gute ist, wenn du merkst, dass dir das schwerfällt, dann kannst du dich auch wieder ein wenig in Gott hineinversetzen, was es eigentlich für ihn bedeutet hat, Christus für dich hinzugeben. In Liebe dir zu begegnen. Und wir sollen eben da genau darum so handeln. Wir sollen der Welt nicht nur sagen, wie Gott ist, nicht nur sagen, schau, Gott hat Sünder geliebt, sondern wir sollen ihr zeigen, wie es ist, dass Gott Sünder geliebt hat und Gott Sünder liebt. Wir sollen es ihr zeigen, indem wir es tun. Ja, auch eine Geschichte, die ich gelesen habe von einem Missionar, der unter Heidenstämme gegangen ist in Afrika und ihnen von Jesus erzählt hat und seiner Barmherzigkeit und Nächstenliebe und die Menschen dann, er sieht dann langsam, wie die Menschen anfangen zu lachen und zu nicken und fragt sie, versteht ihr, was ich meine? Sie sagen, ja, ja, da ist so ein Arzt von, der kommt immer zu uns und kümmert sich um unsere Krankheiten. Der ist genauso wie der, von dem du redest. Also da war ein Missionsarzt, der weit mehr das Evangelium gepredigt hat durch seine Taten, als es durch Worte möglich war. Wir sollen ihnen dadurch das Evangelium vorleben, weil Gott so ist. Und auch ich hoffe, dass wir in unserem Umfeld so ein Bild hinterlassen und an jedem, der zuhört und noch nicht zu Christus bekehrt ist, der soll sich bewusst machen, so ist er. So begegnet er dir mit Liebe, obwohl du gegenüber ihm eigentlich verabscheuungswürdig bist in deinem Wesen, in deiner Sünde. Gott begegnet jedem Menschen mit Freundlichkeit und Menschenliebe in Christus. In Christus. Denn das hat er getan, dadurch ist sie tätig geworden. Christus, Gott wurde Mensch, ist den Menschen freundlich begegnet, die Sünder sind, und dann am Ende für ihre Schuld gestorben, für unsere Schuld am Kreuz, bietet uns an, wenn wir das glauben, werden wir für alle Ewigkeit gerettet und Gott vergibt uns und nimmt uns wieder auf. Seine Liebe ist tätig geworden, so sehr, dass er bereit war, unsere Schuld zu tragen, unsere Schulden zu bezahlen. Dann der dritte Punkt, der wichtig ist und den wir bedenken müssen. Vers 5, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet. Nicht, dass unsere Werke dazu beigetragen hätten und zweitens, die wir getan hätten. Das heißt, wir haben sie gar nicht getan. Aber selbst die Dinge, die wir theoretisch für gut gehalten haben, die haben nichts dazu beigetragen. Denn das würde ja bedeuten, dass Gott uns quasi auf halbem Weg entgegenkommt und sagt, okay, nur die ersten 5 Gebote. Das reicht mir. Dann können wir kommen. Nein, auch das hat nicht gereicht. Gott ist uns ganz entgegengekommen und hat uns geschnappt und herausgezogen. Er hat alle unsere Schuld auf Christus geworfen. Und allein durch ihn können wir vor Gott erscheinen. Und das ist jetzt auch wieder dieser Vergleich. Gott hat nichts in uns sehen wollen, um uns zu retten und zu lieben. Wie viel Gutes muss eine Person an sich haben, dass du ihr freundlich und in Liebe begegnen kannst? Wie viel bist du bereit zu akzeptieren? Wie viel bist du bereit entgegenzukommen? Zum Beispiel Arbeit, Kollegen. Bist du auch bereit, freundlich zu sein zu dem, der den halben Tag nur Kaffee trinkt und du deshalb mehr arbeiten musst? Wie viel Gerechtigkeit und Güte muss eine Person haben, dass du ihr gegenüber freundlich und liebevoll sein kannst. Auch da können wir darum der Welt zeigen, wie Gott ist, indem wir genau schlechten Menschen Gutes erweisen. Menschen, die uns Schlechtes erweisen, Gutes erweisen. Denn so hat Gott gehandelt und zeigt auch damit, Er ist wirklich bereit, jeden in jedem Zustand anzunehmen. Ja? In mir war nichts Gutes, als ich gerettet wurde. Und ich wollte auch gar nicht gut handeln. Und trotzdem hat Gott mich geliebt. Und so ist er auch heute noch bereit, jeden anzunehmen, auch wenn er nur Schlechtes in sich sieht und sich nicht fähig fühlt, jemals wirklich gottgemäß zu leben. Gott ist bereit, jeden anzunehmen. Und als Viertes, was uns auch noch demütigt, nicht nur, dass Gott uns geliebt hat, obwohl wir hassenswert waren, dass er nichts in uns, nichts Liebenswürdiges in uns gesucht hat. Die Tatsache, dass wir heute dastehen und möglicherweise ja nicht mehr ganz so viel verbocken wie andere und uns anderen hoffentlich rücksichtsvoller gegenüber und liebevoller benehmen und langmütiger und sanftmütiger, auch das ist allein Gottes Wirken. Da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter. Alles Gute in dir, alles, wo du sagen kannst, okay, da habe ich das Richtige getan. Ja, da habe ich früher falsch gehandelt und jetzt handle ich richtig. Das hat allein Gott in dir bewirkt. Und wenn du jetzt dastehst und zum Beispiel, nehmen wir wieder die Regierung, auf die du schaust und vielleicht über irgendwelche Gesetze murrst und sagst, das ist doch in absolute Gottlosigkeit. Die Tatsache, dass du das heute anders siehst oder dass du da vielleicht wirklich Gottes Ansichten teilst, ist allein auf Gottes Gnade begründet. Und die Tatsache, dass du gegenüber deinen Nachbarn vielleicht auch rücksichtsvoller bist als sie zu dir, ist allein Gott zu verdanken. Er bewirkt alles gut in dir. Das heißt, du stehst ja ohne, allein um seinetwillen, wo du besser dastehst, allein um seinetwillen besser da. Und auch das wiederum, auch nur zum Mut machen für jeden Unentschlossenen, der sich noch nicht zu Christus bekehrt hat. Gott ist wirklich bereit, jeden anzunehmen und auch jede Furcht, ich könnte nicht danach so leben, wie er es doch eigentlich von mir will, ist unbegründet, weil er ja das bewirkt. Ja, selbst wenn kein Funke Gutes in dir ist und keinerlei Möglichkeit, dass du das siehst, dass du das anders machen könntest, Gott muss das bewirken. In dir ist wirklich nicht mal, von dir aus kommt nicht mal der Wille, das Gute zu tun. All das muss Gott in dich legen und er will es in dich legen, wenn du dich nur zu seinem Sohn bekehrst. Und so hat er es mit uns gemacht, die wir bekehrt sind, und darum gebührt ihm allein die Ehre für alles Gute in unserem Leben. Und all das muss uns demütigen und zwingt uns, mit derselben Retterliebe auf die Menschen um uns herum zu blicken, wie Gott es tut. Das ist der Grund für dieses Verhalten aus Vers 1 und 2. Weil wir auch früher nicht besser waren, weil Gott uns trotzdem geliebt hat, uns völlig ohne unser Zutun gerettet hat, und weil er es ist, der in uns jede Veränderung bewirkt hat, haben wir einfach auch zu den schlimmsten Menschen langmütig und sanftmütig zu sein und ihre Verfehlungen zu tragen. Wir sind völlig unverdient besser. Wir sind, ja, hoffentlich besser. Und Gott ist uns in diesem genauso im selben Zustand in absoluter Freundlichkeit, Menschenliebe und Barmherzigkeit begegnet. Wir sind verpflichtet, das auch zu tun. Gerade bei denen, die uns am meisten gegen den Strich gehen, können wir Gottes Charakter vorleben. Wir sind verpflichtet dazu. Durch das Evangelium. Gerade deshalb wollen wir eben, wie es dann in den ersten Versen heißt, uns bereitwillig auch einer Regierung unterordnen, auch wenn sie ihr Amt sündig ausübt. Wir wollen nicht feindselig gegenüber anderen sein, auch wenn sie böse Dinge tun. Und wir wollen freundlich und hilfsbereit sein, auch wenn die anderen es uns gegenüber nicht sind. Das ist, was das Evangelium, der Kern unserer Botschaft, von uns fordert, uns abverlangt. Das ist die großartige Gesamtaussage dieses Abschnittes. Und darum liebe ich auch diesen Abschnitt so, weil er wirklich das Evangelium, die Rettungsbotschaft von Christus in unser Leben hineinträgt und wirklich zeigt, wie das in unserem Leben greifen kann und auch muss. Das ist das Schöne in diesem Abschnitt. Und nun will ich zumindest noch beginnen, ja, mit der Detailauslegung dieses Abschnittes. Und der erste Teil wird schon, die ersten Worte werden schon genügen, um die restliche Zeit voll zu füllen. Nämlich das erste, was dort steht, ist: Erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind zu jedem guten Werk. Bereit, Vers 1. Und diesen Punkt wollen wir uns heute noch widmen. Das heißt zuerst, erinnere sie. Das ist auch interessant am Anfang von diesem Abschnitt. Das heißt, es geht nicht darum, sag ihnen was ganz Neues. Die müssen sich auch so und so verhalten, sondern erinnere sie. Und das heißt, wir müssen daran erinnert werden, obwohl jeder von euch weiß, was hier steht. Wir müssen immer wieder erinnert werden, weil wir so oft in Situationen kommen, wo es uns total widerstrebt, so zu denken und zu handeln. Wir müssen erinnert werden. Regierende und Obrigkeiten, darunter können wir verstehen, einerseits die Regierung und ihre Vertreter, ja, dass man sich nicht, sie sich damals nicht auch herauswinden konnten, wir gehorchen dem Kaiser, aber nicht seinen Statthaltern hier, was die sagen, ist uns nicht Gesetz. Und die zwei Vorgaben sind unterordnen und gehorsam leisten. Unterordnen ist das letztlich, was im Herzen geschieht, sich unterwerfen, bereitwillig den unteren Platz einnehmen, eben die Herzenseinstellung, und gehorsam leisten, dann eben das praktische Ausleben der Unterordnung. Dieses Thema ist momentan nicht ganz so einfach zu behandeln, wie es noch vor 2 Jahren war, weil eben die vergangenen Monate uns gerade in diesem Punkt doch immer wieder herausgefordert haben, und deshalb muss ich jetzt noch eine Weile verweilen. Denn gerade in der Corona-Zeit kamen jetzt eben Gesetze auf, die einem sehr viel abverlangt haben. Sie haben Dinge eingeschränkt, die wir sonst auch von der Bibel als unsere Pflicht ansehen, was es nochmal schwieriger macht mit der Beurteilung. Zum Beispiel Gastfreundschaft üben, Gottesdienst, Lobgesang für Gott wurden eingeschränkt. Und dass das Ganze komplett schwierig wurde, war, dass dann auch noch die Meinungen total auseinandergingen, wie das Ganze jetzt zu beurteilen ist und wie sinnvoll jetzt welche Regeln sind. Mit allen Abstufungen. Und es geht nicht darum, jetzt hier die richtige Ansicht dazu zu liefern, dazu will ich gar nichts sagen. Es geht nicht darum, irgendjemanden zu diskriminieren, der eine bestimmte Ansicht zu diesem Thema hat. Aber es geht darum, einfach den biblischen Blick hier nochmal zu schärfen, weil eben genau in dieser Zeit jetzt die unterschiedlichsten Dinge auch aufkamen und Fragen aufkamen. Und deshalb hier einfach nochmal zu betrachten, was die Schrift dazu zu sagen hat. Denn eine Gefahr in dieser ganzen Zeit ist es auch am Ende eben, nur noch mit lauter Statistiken und Virologen dazustehen und nicht mehr mit dem Wort Gottes. Dazu möchte ich ermutigen, dass wir wirklich am Ende vom Tag immer noch, klar, wir müssen uns ein Urteil bilden über alles, aber dass wir am Ende vom Tag mit der Bibel dastehen und hieraus unser ganzes Handeln ableiten. Und denn hier stellt schon auch wieder sich dieser allgemein proklamierte Grundsatz oder fragt sich, ob wir den vertreten. Die Bibel ist allgenügsam für Glauben und Leben. Die Bibel ist allgenügsam für Glauben und Leben, auch in unserer Zeit. So, was hat die Bibel uns zu diesem Thema zu sagen? Nun, unsere Stelle ist erstmal klar. Erinnere sie, sich unterzuordnen und gehorsam zu sein. Das ist erstmal der absolute Grundsatz. Regierungen sind von Gott eingesetzt und darum zu behandeln wie Gottes Abgesandte. Was sie verordnen, ist zu befolgen wie Gottes Gebot. Das gilt auch für das Steuerrecht, für die StVO, wohl bemerkt, und auch für das Infektionsschutzgesetz. Wir haben zu gehorchen. Aber natürlich gibt es hier dann noch die bekannte Petrusklausel in Apostelgeschichte 5, Vers 29, wo auf einmal die Vorgaben der Obrigkeit in Konflikt stehen zu Gottes Wort. Apostelgeschichte 5, Vers 29. Aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja, ihnen wurde ja verboten zu evangelisieren. Gott hat klar geboten, ihr müsst das tun. Und er sagt, darum müssen wir es tun. Egal, was andere sagen. Da, wo die Obrigkeit etwas gebietet, was Gott verboten hat, dürfen wir nicht gehorchen. Und da, wo sie etwas verbietet, was Gott geboten hat, müssen wir uns widersetzen. Das ist ganz klar aus dieser Stelle abzuleiten. Wir müssen zuerst Gott gehorchen. Aber gerade eben in diesen, auch gerade die vergangenen Zeiten haben gezeigt, dass das nicht immer so einfach anzuwenden ist, wie es jetzt auf den ersten Blick scheint. Und um darin etwas Licht zu werfen, möchte ich Markus 3 aufschlagen. Markus 3, die Verse 3 und 4. Dort steht: Also, Jesus geht in eine Synagoge und dann steht hier, und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Also eine verkrüppelte Hand. Und er spricht zu ihnen, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Das Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen. Und indem er sie ringsumher mit Zorn ansah, betrügt wegen der Verstocktheit ihres Herzens, sprach zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde wieder gesund wie die andere. Was war hier der Sachverhalt? Es gab das Gebot aus dem Wort Gottes, du darfst am Sabbat nicht arbeiten. Es war Sabbat. Und man muss dazu sagen, dass das sehr scharf ausdefiniert wurde von der damaligen religiösen Führung. Und er stellt sich jetzt hier hin und sagt, ja, darf ich jetzt am Sabbat einem Menschen die Hand heilen? Weil er wusste, dass sie das eigentlich verneinen würden. Aber das steht eben jetzt im Widerspruch zu dem Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben. Und das ist hier der Punkt. Hier war ein höheres Gebot, das ein niedrigeres geschlagen hat. Allerdings ist das Ganze natürlich viel einfacher oder wäre viel einfacher, wenn Gott uns sein Wort gesagt hätte, du sollst an jedem Tag jeden Menschen heilen, wo du es kannst. Oder steht nicht drin. Es steht nur drin, du sollst deinen Nächsten lieben. Und jetzt ist der Einzelne, in der Verantwortung zu interpretieren, wie das in dieser Sache zu verstehen ist. Und Jesus sagt ganz klar, hier steht die Liebe im Vordergrund vor dem Sabbatgebot. Man darf ihm auch am Sabbat die Hand heilen. Das Größere schlägt hier das kleinere Gebot. Und das ist eben die Frage, wann das anzuwenden ist und gerade auch in unseren Tagen die Frage. Denn ich hatte gesagt, ja, dass gerade diese Verordnungen auch Dinge eingeschränkt haben, die wir sonst als Gottes Gebot betrachten. Nehme gerade dieses Beispiel. Ich muss meinen Nächsten lieben. Und dann gilt sich zu fragen, hindert mich das Gebot, in einer nicht tragbaren Weise mich dem höheren Gebot zu gehorchen? Ein Beispiel, du hast gerade einen Gast da, du darfst gerade aufgrund der Infektionsschutzverordnung nur einen Gast haben und plötzlich steht ein in Tränen aufgelöster Freund vor der Tür, du weißt noch nicht, was los ist, aber er bittet dich dringend um Hilfe. Und das ist eben so ein Fall. Hier schlägt das höhere das kleinere Gebot. Du kannst ihm jetzt nicht einfach sagen, oh, ich würde dir so gern helfen, aber ich habe gerade jemanden da, komm in einer Stunde wieder. In diesem Moment schlägt das höhere das kleinere Gebot. Ein anderes Beispiel auch, was ich fragen muss. Ich meine, jeder von ihr weiß, wir fügen uns all diesen Verordnungen. Aber wir sehen, es schränkt uns ein. Und die Frage ist, wie viel ist hiervon zu tragen? Und vergleichen wir das jetzt mal mit China. China sagt auch zu den Christen, ihr dürft Gottesdienste abhalten. Aber es dürfen erst Menschen ab 18 teilnehmen. Auch quasi erlaubt, eingeschränkt. Aber ganz klar in einer nicht tragbaren Weise. Und ganz auch klar bösartig den Gemeinden gegenüber in diesem Fall. Sie wollen letztlich einfach, dass die alten Christen ihren Glauben ruhig weiterleben können, aber ihnen die nächste Generation abschneiden, damit dieser Glaube endlich ausstirbt. Oder wiederum etwas anderes, ich muss das Evangelium verkündigen. In muslimischen Ländern zum Beispiel darf Nicht-Muslimen durfte evangelisiert werden, unter Muslimen schon. Schränkt es mich ein auf eine Art, die ich tragen kann oder nicht? Und wie Jesus hier schon zeigt in diesen Versen, Er wurde zornig, als sie nicht ganz klar gesagt haben, ja, natürlich muss man dem Mann am Sabbat die Hand heilen. Das heißt, wenn wir auch hier das höhere Gebot für das niedrigere vernachlässigen, brechen, dann ist das Sünde und der Herr ist zornig darüber. Auch das ist ein Grundsatz, der für diese Sache wichtig ist. Aber nun folgt noch ein weiterer, der wiederum zur Auslegung von diesem Grundsatz sehr wichtig ist, nämlich, man könnte das ganze Spiel jetzt ganz schön weit treiben und in jeder kleinsten Situation sagen, ja, liebe deinen Nächsten, ich pfeife auf alles, zu mir darf jederzeit so viele kommen, wie sie wollen. Und dazu möchte ich jetzt noch einen anderen Grundsatz aufzeigen, der in Prediger 8 steht. Das bitte ich euch mit mir aufzuschlagen, da bleibe ich ein bisschen. Prediger 8, das heißt ein bisschen, ich habe nicht mehr viel Zeit, aber die restliche Zeit. Und ich lese zuerst die ersten 4 Verse. Prediger 8, 1 bis 4. Wer ist wie der Weise und wer versteht die Deutung der Worte? Die Weisheit eines Menschen erleuchtet sein Angesicht und die Härte seiner Gesichtszüge wird verwandelt. Ich sage, befolge den Befehl des Königs und zwar wegen des vor Gott geleisteten Eides. Lass dich nicht vor seinem Angesicht verscheuchen und vertritt keine schlechte Sache, denn er tut alles, was er will. Denn das Wort des Königs ist mächtig und wer darf zu ihm sagen, was machst du? Was ich hier, also kurz gefasst, was ich hieraus ableiten will, fürchte dich nicht zu gehorchen. Fürchte dich davor. Ja? Auch der erste Vers ist schon interessant zu diesem Thema. Die Weisheit eines Menschen erleuchtet sein Angesicht und die Härte seiner Gesichtszüge wird verwandelt. Ich glaube, auch das kann manch einer mich inbegriffen rückblickend sagen, dass manchmal eben leider doch Härte meine Gesichtszüge in dieser Zeit gezeichnet hat, und zwar in einer trotzigen, unverständigen Art und Weise. Nein, Weisheit treibt uns den Trotz aus. Fürchte dich davor, es dir vorschnell mit der Regierung zu verscherzen. Befolge den Befehl des Königs und zwar wegen des vor Gott geleisteten Eides. Das erinnert uns nochmal, um Gottes Willen müssen wir gehorchen. Deshalb heißt es auch in Römer 13, nicht nur wenn wir fürchten müssen, bestraft zu werden, sollen wir gehorchen, sondern auch allein schon, weil wir wissen, dass es Sünde gegenüber Gott ist und deshalb muss es uns aufs Gewissen drücken. Du würdest dich an Gott versündigen. Und dann, lass dich nicht vor seinem Angesicht verscheuchen und vertritt keine schlechte Sache, denn er tut alles, was er will. Fürchte dich davor, es dir zu verscherzen. Sag nicht vorschnell, ja, hier, das kann ich vertreten und hier übertrete ich das und hier jenes. Nein, lass dich nicht vorschnell verscheuchen. Denn er tut alles, was er will. Ja, bei uns ist ja gerade oft die Schwierigkeit, wir müssen eigentlich nicht wirklich fürchten, für irgendetwas bestraft zu werden, weil es sehr unwahrscheinlich wäre, jetzt erwischt zu werden bei irgendwas. Nein, fürchte dich davor, vorschnell Gebote zu übertreten. Es ist auch Sünde gegenüber Gott. Und wenn es so ist und Strafe über uns kommt, ja, manche Gemeinden wurden geschlossen, weil sie sich widersetzt haben gegen Vorschriften. Und ja, er tut alles, was er will. Wenn die Gemeinde dicht gemacht wird, dann ist sie dicht und es ist nichts in deiner Hand, das wieder rückgängig zu machen. Wir könnten uns dagegen nicht widersetzen und das muss uns bewusst sein. Gott hat uns keine weltliche Macht in die Hand gegeben, die uns helfen würde, uns zu wehren. Und nun möchte ich noch die Verse 5 bis 8 lesen. Wer das Gebot bewahrt, der will nichts von einer bösen Sache wissen, und das Herz des Weisen weiß um Zeit und Gericht. Denn für jedes Vorhaben gibt es eine Zeit und ein Gericht, denn das Böse des Menschen lastet schwer auf ihm, denn er weiß nicht, was geschehen wird, und wer sagt ihm, wie es geschehen wird. Kein Mensch hat Macht über den Wind, dass er den Wind zurückhalten könnte, so gebietet auch keiner über den Tag des Todes, auch gibt es im Krieg keine Entlassung und der Frevel rettet den nicht, der ihn verübt. Was hier nur noch beschrieben wird, ist eben die Sache, damals ein Mensch, ein König, unterdrückt sein Volk und die Menschen sind versucht, einen Aufstand zu machen, ja, den abzusägen. Aber es heißt, wer das Gebot bewahrt, der will nichts von einer bösen Sache wissen. Der lässt sich mit Aufrührern nicht ein. Und danach die Begründung, die eben dem Gottesfürchtigen die Ruhe ins Herz geben soll. Das Herz des Weisen weiß um Zeit und Gericht. Das Herz des Weisen weiß um Zeit und Gericht. Hier gibt es unterschiedliche Auslegungen, aber ich bin mir sicher, es bedeutet eben, dass der Weise weiß, Gott setzt allem seine Zeit und wird über alles letztlich Gericht halten. Auch über jeden guten und über jeden bösen König. Denn für jedes Vorhaben gibt es eine Zeit und ein Gericht. Es wird nichts, also nichts entgeht Gottes Hand. Gott hat allem seine Zeit gesetzt. Gott weiß auch, wann die letzte Corona-Verordnung abgesetzt wird. Und er selbst hat es festgelegt, wann es soweit ist, dass wir hier wieder ohne Mundschutz und ohne Abstand sitzen. Er weiß um Zeit und Gericht, denn das Böse lastet, das Böse des Menschen lastet schwer auf ihm. Deshalb müssen wir uns daran erinnern. Ja, je nachdem, wie wir es jetzt beurteilen. Klar, wenn wir sagen, das Ganze ist gut, dann werden wir nicht diese Probleme haben. Wenn wir sagen, es ist schlecht, dann werden wir es als Böses empfinden. Aber auch dann müssen wir uns gerade das in Erinnerung rufen. Und Vers 8 ist nochmal eine sehr einfach eindrückliche Darstellung dieser Sache. Nee, zuerst noch Vers 7. Denn er weiß nicht, was geschehen wird und wer sagt ihm, wie es geschehen wird. Das soll auch den Gottesfürchtigen davor bewahren, zu versuchen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Du hast keine Ahnung, ob es funktioniert, keine Ahnung, wie die Sache ausgeht, keine Ahnung, ob es in einem Monat vorbei ist. Du weißt nicht, was Gott letztlich mit all dem bezweckt und vollbringen wird. Er weiß nicht, was geschehen wird und weiß nicht, wie es geschehen wird. Und dann Vers 8 eben diese doch richtig poetische Ausdrucksweise, dass eben Gott wird letztlich allem sein Ende setzen. Gott hat für alles seinen Plan und wenn es kommt, dann ist es wie mit dem Wind. Kein Mensch hat Macht, den Wind zurückzuhalten. Und so hat auch kein Mensch die Macht, zurückzuhalten, was Gott über ihn verordnet hat. Genauso gebietet kein Mensch über den Tag seines Todes. Kein Mensch kann bestimmen, wann er stirbt und so kann er auch sonst keinen Zeitpunkt in seinem Leben bestimmen. Auch nicht, wenn sonst irgendein Gericht über ihn kommt. Auch gibt es im Krieg keine Entlassung. Wenn Krieg ist, dann ist jeder verpflichtet zu kämpfen, ob er will oder nicht. Und genauso zwingt Gott jeden Menschen den Weg zu seinem bestimmten Ziel. Und selbst wenn es ja beim Gottlosen seinem Unheil entgegen ist, kein Mensch wird es schaffen, sich Gottes Walten zu entziehen und letztens, und der Frevel rettet den nicht, der ihn verübt. Es wird keiner schaffen, durch seine Tricks und seine Weisheit, seinem von Gott bestimmten Ende und Ziel und Gericht zu entkommen. Und das ist eben der Trost dessen, der momentan leidet, des Gerechten. Er weiß um Zeit und Gericht. Und zuletzt möchte ich zu der ganzen Thematik nur noch einen kurzen Vers anführen, Römer 14, Vers 4. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Diese ganze Sache lässt immer noch unterschiedliche Interpretationsspielräume auf. Und gerade in so einer Zeit ist es wichtig, hier nicht herzukommen und jedem seine Ansichten überziehen zu wollen. Die Grundlagen haben wir hoffentlich alle gleich. Da können wir einander lehren und ermahnen und überführen. Wir können uns nicht einfach so widersetzen. Aber wenn ein Mensch, ja, wo ein Mensch nun die Grenze zieht in dieser Sache, solange es noch mit dem Wort Gottes begründbar ist, da muss man einem auch irgendwo seine Freiheit lassen in der Beurteilung. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Und damit kommen wir zum Abschluss zurück zu unserem eigentlichen Text. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass eben auch in dieser Sache gerade dieses Prinzip nötig ist, dieses Prinzip. Denn gerade wenn man dann eben sich aufregt über irgendwelche Gesetze, ist man schnell dabei, hier zu verachten und zu schimpfen. Nein, auch auf Regierende haben wir mit dem sünderliebenden Blick Gottes zu schauen. Genauso wie auf alle anderen um uns herum. Egal, ob sie uns Gutes oder Schlechtes tun, wir haben niemanden zu verachten. Wir haben jeden zu lieben, jedem Gutes zu erweisen. In diesem Fall eben auch, wenn wir es nicht für gut halten, zu gehorchen. Auch wenn Gebote aus Gottlosigkeit gemacht wurden, wenn es so ist. Wir lieben jeden, weil Gott sie liebt und auch uns geliebt hat. Wir erweisen jedem Liebe, weil Gott uns Liebe erwiesen hat. und wir verkünden dadurch und in Worten jedem das Liebeswerk Gottes und freuen uns daran, dass er uns gerettet hat und auch heute noch den schlimmsten Sünder retten kann und will. Amen.